Joseph Rayner Stevens, Prediger zu Stalybridge und die Bewegung der englischen Arbeiter im Jahre 1839. Vierter Abschnitt. Ich hörte von vielen solchen Fällen in Stalybridge und in manchen Distrikten von Lancashire, und ich erwähne sie nur, um zu zeigen, dass solche Sachen wie das Buch des Markus und das neue Armengesetz niemals eine Nation schnell überkommen. Sie sind immer progressiv. Das Fabriksystem hat euch fast ganz um alle natürliche Liebe gebracht. Kinder kennen ihre Mütter nicht. Diejenigen, denen man zu leben erlaubt, die von den Doktoren aus Gewissenhaftigkeit nicht vernichtet werden, es gibt Doktoren, die euren Bitten Folge leisten, denen man das Leben gestattet, was wird aus ihnen? Sie werden zu der Amme geschickt, ein sonderbares Weib, und wenn man sie nicht mit dem Gase des Markes füttert, so gibt man ihnen Laudanum, was fast ebenso tödlich ist, fast so gewiss wie der Tod. Wir brauchen daher nicht zu erstaunen, das Gouvernement weiß dies. Das Gouvernement weiß, wie sehr das Volk heruntergekommen ist, und wenn man sich hier im Lande dennoch dem Armengesetz nicht unterwerfen will, so kommt dies nur daher, weil die Liebe zueinander wieder in eurer Brust erwacht ist. Stevens hat das Seine getan, um das alte Gefühl zurückzubringen, und weil nur das Wort Gottes von Stevens Lippen geflossen ist, so sind auch endlich die Männer von Ashton und aus Süd-Lancashire aufgestanden und haben gesungen, für Weib und für Kind, mit Messern zum Kampfe geschwind. Nieder mit den Bastillen! Unser Gott und unser Recht! Habt ihr gar keinen Text für alles dieses, Herr Stevens? Jawohl, ich rufe euch zu Zeugen auf, ob die ganze Bibel nicht heute Abend mein Text gewesen ist. Übrigens verweise ich euch auf das 24. Kapitel der Genesis, auf die Geschichte Abrahams, wie er seinen Sohn opfern will und so weiter. Nun denn, wenn Abraham bereit war, seinen eigenen Sohn zu töten, sein einziges Kind, das Kind der Verheißung, und nicht anders meinte, als dass er recht darin tue, sollen wir zurückschrecken und die Arme in den Schoß legen, wenn Gott uns befiehlt, unsere Kinder nicht zu töten, sondern die zu erschlagen, die ihnen das Leben nehmen wollten? Wenn Abraham bereit war, seine eigene Hand und sein eigenes Blut zu tauchen, seine eigene Hand zu waschen in dem Herzblut seines Kindes, sollen wir zaudern, wenn Gott uns bittet, sollen wir zittern, wenn Gott uns befiehlt, zum Schwert zu greifen und es nicht wieder in die Scheide zu stecken, bis es das Herz seiner Feinde durchbohrt hat. Gott will den Tod keines Menschen, aber er will auch nicht, dass man Armengesetzkommissionen von der Art einrichtet, wie sie jetzt zur Schande Englands existieren. Gott will nicht, dass man solche Armengesetzbastillen erlaubt, wie sie jetzt zum Fluch Englands bestehen. Und es ist Gottes Wille auch nicht, dass man Schottländer und Irländer, Weiber und Kinder auf einem wenige Fuß großen Raume zusammenfercht, wo sie zusammen liegen und schlafen müssen und nur ein paar Kartoffeln und einen Hering für ihren Unterhalt haben. Aber wenn es Menschen in England gibt, welche auf diese Weise die Armen ausmergeln, welche den Mann vom Weibe trennen und den unschuldigen, ehrenwerten Armen einkerkern und zugrunde richten, so ist es Gottes Wille, dass solche Menschen von der Erde vertilgt werden sollen. Nachdem Abraham dem Willen des allmächtigen Gottes in Betreff des beabsichtigten Opfers gehorcht hatte, hielt Gott seine Hand zurück und gab ihm einen Widder statt seines Sohnes zum Opfer. Und der Herr kommt und segnet ihn. Womit segnete er ihn? Sagte Gott, du sollst Paläste haben, um jeden Tag jedes Jahres darin zu wohnen? Sagte Gott, Du sollst 1000 verschiedene Lustbarkeiten haben, dazu viel Gold und Silber? Was ist Gottes Segen? Es ist sehr merkwürdig. Wenn Gott Menschen oder Nationen segnet, so macht er Gold und Silber, Häuser und Land nie zu einem besonderen Privilegium, zu einer speziellen Gnade einiger weniger Auserwählten. Sein Segen ist immer anderer Art, namentlich aber hier in dem Fall mit Abraham. Der Engel rief: So spricht der Herr. Deinen Samen will ich segnen und mehren, will ich ihn wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Was? Den Samen will er mehren, den Samen, die Kinder? Warum schleuderte Abraham dieses Gnadengeschenk unserem Herrgott nicht vor die Füße? Warum stieß er es nicht von sich? Warum sagte er nicht: Dies ist gegen alle Philosophie, ich muss immer das dritte Kind kaputt machen. Es gibt schon eine zu große Bevölkerung, die Menschen vermehren sich zu schnell und drücken zu sehr auf die Subsistenzmittel. Warum erklärte Abraham dem himmlischen Vater nicht, dass er in einem Irrtum stecke, dass die Welt zu klein für ihre Bewohner sei, dass der Mensch mit einer viel größeren Produktionskraft als die Erde versehen sei? Warum gab Abraham das Geschenk, den Segen nicht zurück? Gott sprach: Mehren will ich deinen Samen wie die Sterne am Himmel. Und als wenn Abraham noch vielleicht durch ein Teleskop alle Sterne aufsuchen und zählen könnte, fügt er dann noch hinzu: Und wie den Sand am Ufer des Meeres. Gottes Segnungen sind Segnungen der Brüste und des Leibes. Wenn Gott vom Himmel hinunter segnet, so segnet er Brüste und Leiber. Und wenn er vom Himmel hinunter flucht, so verflucht er Brüste und Leiber. Und wir haben den Fluch in England zu dieser Stunde. Und wenn die Brüste und Leiber verflucht sind, das heißt, wenn die Mütter nicht mehr danach fragen, ob ihre Kinder leben oder nicht, wenn es ihnen einerlei ist, ob sie Ehemänner haben oder nicht, wenn es Männern gleichgültig ist, ob sie heiraten oder nicht, und wenn sie im Fall einer Heirat lieber wenige Kinder zeugen als viele und lieber gar keine haben als irgendwelche, wenn die Zeit kommt, so habt ihr den Fluch, davon im Worte Gottes geschrieben steht. Und wir haben diesen Fluch jetzt in England. Und dies sind die verdammten Folgen ihrer verdammten politischen Ökonomie. Es ist das Produkt der Entdeckung jenes Malthus. Und lasst uns Gott bitten, dass er sie allesamt in die unterste Hölle stoße. Amen, Amen. In den Psalmen aber steht: Er soll ein Weib haben, und sie soll wie eine fruchtbare Rebe sein, und er soll viele Kinder haben, und sie sollen sein wie Olivenzweige um seine Tafel. Und hat nicht Christus gesagt, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird, seines Weibes wegen? Und hat nicht Christus gesagt, dass Menschen nicht trennen sollen, was Gott verbunden hat? O, höre es doch, Parlament von England! Ich habe euch neulich schon gesagt, die nächste Bill, welche man ins Parlament hineinbringen wird, wird eine Bill zur Veränderung und Verbesserung Gottes sein. Ich zweifle gar nicht daran. Es wird noch dazu kommen, denn die Bibel und das neue Armengesetz können in demselben Lande nicht nebeneinander leben. Und ihr politischen Ökonomen, ihr, die ihr davon sprecht, dass die produktiven Kräfte des Menschen für die produktiven Kräfte der Erde zu groß seien, hört, ihr Schüler des Markus und des Malthus, hört es, ihr Fabrikherren, die ihr uns stets versichert, dass euch die ausländische Konkurrenz nicht mehr erlaube, den Handel mit einigem Profit fortzusetzen, dass nichts als die Auflösung der Korngesetze euch in den Stand setzen könne, eure Arbeitsleute vor dem Verhungern zu schützen. Die Korngesetze aufheben! Sie könnten ebenso gut verlangen, dass man den Kopf der Königin hintereinander abschlüge. Das eine würde das Land in ebenso viel Elend stürzen wie das andere. Ich würde das Korn so frei nach England kommen lassen wie die Luft. Aber ich würde nicht davon sprechen, bevor ich nicht jeden müßigen Menschen aus Stalybridge genommen und ihm 5 Acker Land zur Bebauung übergeben hätte. Ich würde das Korn frei hereinkommen lassen wie die Luft, aber nicht eher, als bis ich jedem Manne die Erlaubnis gegeben hätte, zum Steinbruch zu gehen, um so viele Steine als nötig zu brechen, und zum Walde, um so viel Holz zu hauen als nötig, und Holz und Steine zusammenzusetzen, um sich selbst ein hübsches Haus zu bauen. Und wenn ihr alle des Häuserbauens müde wärt und überdrüssig, eure eigenen Felder zu pflügen und euer eigenes Korn zu ernten und hungrig wärt obendrein, ich denke, dann erst wäre es Zeit, um davon zu sprechen, ob man nicht Korn von Polen oder Russland herbeibringen solle. Was haben wir mit Polen und Russland zu tun? Was haben wir mit einem andern Lande zu tun, ehe wir den Willen Gottes in England getan haben? Was sagt Christus hierüber? Er sagt: Sorget nicht, was ihr essen werdet und womit ihr euch kleiden sollt. Was? Sollen wir dafür nicht sorgen? Sollen wir nicht nachdenken und überlegen? Sagt Gott nicht, dass wir alle für unser eigenes Haus sorgen sollen? O ja, er sagt es. Und tun wir das? Nein, da steckt das Übel. Gott sagt, wir sollen für unser eigenes Haus sorgen und unsere Weiber und Kinder unterhalten, aber ihr lasst euch unterhalten von euren Weibern und Kindern. Sagt Gott nicht, lasst den, der gestohlen hat, nicht wieder stehlen? Aber weshalb befiehlt ihn Gott nicht zu stehlen? Weshalb habe ich nicht ein Recht zu nehmen, was ich brauche, wenn ich stark genug dafür bin? Gibt es keine Gründe für die Befehle Gottes? Jawohl, und sie sind unendlich weise und unendlich gut. Hört, wie da geschrieben steht: Lasst den, der gestohlen hat, nicht wieder stehlen, sondern lasset ihn lieber arbeiten, arbeiten mit seinen Händen, damit er dem geben kann, der nichts hat. Ist es so? Ja, es ist so. Gott sagt, dass ein Mensch, wenn er arbeiten will, nicht allein genug für sich selbst haben soll, sondern auch noch etwas, um es den Witwen und Waisen zu geben und dem Blinden und der nicht sehen kann und dem Krüppel, der nicht laufen kann. Aber was ist zu tun, wenn wir dies doch nicht können, wenn wir trotz aller Arbeit dennoch nicht nur nichts haben, um es dem Armen zu geben, sondern auch nicht einmal etwas für unseren eigenen Haushalt? Was sollen wir tun, wenn wir nach aller Arbeit hinter den Maschinen, in den Bergwerken wie auf den Feldern nicht einmal so viel haben, um den Hunger unserer Kinder zu stillen? Ich fürchte mich nicht, diese Frage zu beantworten, und frei erkläre ich nach dem Worte Gottes, dass in demselben Augenblick, wo es durchaus unmöglich geworden ist, eine Familie durch ehrliche Arbeit zu ernähren, dass in derselben Minute das Gebot »Du sollst nicht stehlen« null und nichtig ist und es nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht des Volkes wird, dafür zu sorgen, dass weder Männer, Weiber noch Kinder zugrunde gehen. Wenn wir nicht länger durch unsere Hände Arbeit leben können, so ist es Gottes Befehl, und Gott will es, dass wir es nehmen sollen, wo wir können. That we should take it where we can get it. Wenn es einst darauf ankommt, da werde ich bei euch sein und werde der Erste vorangehen. Nicht mit einem Dolch unterm Rocke, nein, mit einer blanken Muskete auf dem Nacken. Hört, hört von den Frauen. Nieder mit diesem verdammten Gouvernement, nieder mit dem Hause der Commons, nieder mit dem Hause der Lords, ja, nieder mit dem Thron und nieder selbst mit dem Altar. Verbrennt die Kirchen! Nieder mit allem Rang, nieder mit allen Würden, mit allen Titeln, mit aller Gewalt, bis dem ehrlichen armen Mann eine gute Existenz als Lohn für eine gute Arbeit wird. Hört, hört, Amen. Ihr gebt euch jetzt so viel Mühe um eure Schart. Dafür gebe ich nichts. Sie mag recht gut sein, sie mag recht schön sein, und ihr habt ein Recht darauf, das merkt euch, und ich will euch stets helfen, aber ich lege keinen Wert darauf. Ich gebe euch nichts für eine Republik. Ich gebe für keinen einzigen Zustand etwas, wenn er nicht jedem Sohne der Arbeit, wenn er nicht jedem lebendigen Wesen eine volle, hinreichende und gute Existenz sichert, laut dem Willen und dem Befehl des allmächtigen Gottes. Stevens sprach während zweier voller Stunden. Als er die Kapelle verließ, war es freundlich anzusehen, wie ihn die Kinder des Ortes umringten und sich die größeste Mühe gaben, ihm auszudrücken, wie sehr sie ihn liebten. Stevens hielt viele solcher Predigten. Da kannte die Freude des Volkes keine Grenzen mehr. Wenige Sonntage nach der Predigt, die wir mitgeteilt haben, kamen die Menschen aus ganz Lancashire und Yorkshire zusammen, um den feurigen Pfaffen zu hören. Aus Liverpool, aus Manchester, aus Bury, aus Middleton, Oldham, Leeds und Bradford sah man die Arbeiter herüberwandern. Stevens wollte eben in seine Kapelle gehen und die Kanzel besteigen. Es war an einem schönen Nachmittag im Frühjahr, aber das war unmöglich. Weder er selbst noch sonst jemand konnte sich bis zu der Tür der Kapelle durchschlagen. Da veranstaltete man den Gottesdienst auf offenem Markte. Stevens stand in der Mitte des Platzes auf einem Wagen, seine Zuhörer um ihn herum bis in die entferntesten Straßen hinein. Der Eindruck, den diese Feier auf die versammelte Menge machte, soll derart gewesen sein, dass es damals nur eines Winkes bedurft hätte, um die Sache des Volkes zur Entscheidung zu bringen. Stevens wusste dies sehr gut, aber er trat gemäßigter auf, denn alle Arbeiter waren unbewaffnet und ringsrum auf den Bergen stand die königliche Artillerie in blinkender Parade. Dass Stevens sich in jenem Augenblick zurückhielt, gereicht ihm zur höchsten Ehre. Das Volk würde jedenfalls unterlegen haben. Außerdem war man in den übrigen Grafschaften noch keineswegs genug vorbereitet. Dies war im Frühjahr 1839.